kein Quatsch.
Entschuldigung, wo zur Hölle hat sich jemand über Chucks beschwert?
Ja, aber da ist kein Scheiß.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Die Mutmacher, 100% klischeefrei. Liebe Lauscherinnen, wir sind live vom Young Lawyers Camp, diesmal in Düsseldorf. Und diesmal nicht mit dem Vortrag, sondern mit meinem Mischpult und mit zwei fantastischen Gästen. Und ich freue mich sehr, dass mit mir heute am Start sind Magdalena Markitsch. Jeder, der den Podcast vielleicht schon mal gehört hat, müsste sie kennen aus Episode 121, Phönix aus der Asche. Ein martialischer Titel, der aber absolut gerechtfertigt ist. Magdalena hat eine sehr, sehr bewegte Lebensgeschichte mit uns geteilt. Will ich gar nicht verraten. Ihr solltet den Podcast hören und lasst auch gleich ein Abo da. Das fände ich ganz gut. Magdalena ist anders als viele Anwältinnen, die ich kenne. Und deswegen sitzt sie heute mit uns hier. Und was ich ganz fantastisch finde, sie berät ihre Mandantinnen und Mandanten nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Also muss ich auf meinen Stichwortzettel gucken, weil das ist so viel. Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch. Was noch? Habe ich was vergessen?
Bosnisch.
Ja. Bosnisch, selbstverständlich auch noch. Klickt euch mal in Episode 121 rein. Und der Spoiler von vorhin, Lena ist auch ein Ninja. wenn ein ganz lieber Kollege sehr ungeschickt seine Brieftasche verliert in einer Parkpalette, ja, dann gibt Lena die Ninja-Nummer, klettert da runter mit Klimmzügen, weiß ich nicht, und rettet den Kollegen. Ewige Dankbarkeit ist gewiss, nehme ich an, Thomas.
Definitiv.
Gar nicht notwendig.
Sehr gut. Ebenfalls mit mir, den kennt ihr, glaube ich, alle. Er ist der Nerd-Anwalt Thomas Segewiss. War bei mir in Episode 143, Gitarrist versus Anwalt. Auch ein ganz, ganz besonderer Mensch. Deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, die jetzt hier live vor Ort dabei sind, können die QR-Codes anklicken. Euch packe ich das Ganze in die Shownotes, dann könnt ihr mal euch durchschauen. So, und was haben wir jetzt heute vor? Dieses Forum ist eine ganz fantastische Veranstaltung, das Young Lawyers Camp. Soll den Start in den Beruf erleichtern, Soft Skills mitgeben. Wir alle hätten uns gewünscht, das hätte es damals schon gegeben. Ich hätte mich sehr gefreut. Und diese Tipps, die man zum Berufseinstieg hier bekommt, die sind unglaublich wertvoll. Weil wenn man sich so auf den Weg macht, egal ob eigene Kanzlei oder erste Anstellung in einer Kanzlei, jeder hat plötzlich was zu sagen. Also die ganzen Kollegen, egal ob gefragt oder ungefragt, haben super wertvolle Tipps. Es gibt in Stein gemeißelte Grundsätze, die zu befolgen sind. Jeder sagt, ja, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Das musst du unbedingt machen. Und das wollen wir uns heute gemeinsam mal angucken. Ist das so? Ist das nicht so? Und dazu habe ich zwei Mythenbuster quasi eingeladen. Vorgestellt habe ich sie schon. Liebe Lena, lieber Thomas, ich freue mich wahnsinnig, dass wir das hier heute machen. Und das wird witzig, glaube ich.
Unbedingt.
Ich bin da ganz, ganz sicher. Ich freue mich tierisch drauf.
Und ich wünschte, ich wäre dabei gewesen bei dieser Ninja-Nummer. Aber gut.
Wir wiederholen es gleich nochmal. Thomas, wirf's runter.
Ja.
Weißt du was? Oder wir packen einfach die Themen irgendwie auf die To-Do-Liste und sprechen einfach nur jetzt eine Dreiviertelstunde für diese Ninja-Nummer.
Sie hätte es verdient gehabt, absolut.
Ja, ich glaube auch. So, aber back to topic. Was haben wir heute vor? Wir haben uns eine Fülle von Klischees, Glaubenssätzen rausgesucht und wollen jetzt ein paar steile Thesen einfach besprechen. Und wenn ihr Bock habt und habt Feedback dazu, nutzt es, schreibt eine SMS, schreibt eine WhatsApp, wenn ihr eine Frage habt, einfach reinhauen, das kommt hier bei mir an. Ich hoffe, wir haben ausreichend Netz. Doch, sieht gut aus. Meldet euch, dann könnt ihr mitmachen. Und jetzt würde ich sagen, wir arbeiten uns der Reihe nach einfach durch ein paar steile Thesen durch. Ich habe hier eine sehr schöne für den Einstieg. Jetzt hast du zwei Staatsexamina, jetzt bist du Anwalt. Thomas grinst.
Offiziell natürlich nach der Vereidigung schon.
Zulassung vorausgesetzt,
klar. Genau.
Aber war das deine Erwartungshaltung, so im Studium, im Ref?
Nein, das hat mir, also zum einen deswegen, weil das schon im Ref irgendwie so eine neue Situation war und das Studium natürlich auch völlige Überforderung. Aber auch deswegen, weil mir das der Chef meiner damaligen ersten Kanzlei, der hat mir das immer so mitgegeben. Du fängst im Leben als Anwalt quasi dreimal neu an. Das hat ihm sein Vater schon mitgegeben, offensichtlich. So hat er das immer erzählt. Und am Studium, im Ref, und dann, wenn du wirklich das Arbeiten anfängst. Faktisch können wir einfach nichts.
Danke, ja, finde ich auch.
Also, jedenfalls nach dem Ref. Oder ganz, ganz wenig. Weil das ist eine völlig neue Welt, plötzlich sagen zu müssen, okay, unabhängig davon, wie bearbeite ich ein Mandat, also unabhängig von den rechtlichen Fragen, sondern einfach, da kommt jemand zu mir und möchte eine Antwort auf seine Probleme, die oftmals ja gar nicht juristischer Natur sind. Also jedenfalls in meinen Rechtsgebieten. Und dann auch so Fragen wie, was sind überhaupt meine Rechtsgebiete? Worin kenne ich mich aus? Worin will ich mich denn auskennen? Wo sehe ich mich? Das sind Fragen, die stellt man sich am Berufsstart, glaube ich, das erste Mal so richtig. Also außer man hat das Glück, wie ich, irgendwie von vornherein zu wissen, okay, ich habe Musik gemacht, ich will auch weiter was mit Musik zu tun haben. Ja gut, dann wird es wohl Urheberrecht werden. Aber dieses Glück hat nur nicht jeder Mensch, der das Jurastudium absolviert und danach das Ref noch macht. Ja. Von daher.
Finde ich auch. Ich glaube, ich war dann der Meinung, okay, jetzt kannst du ein bisschen Jura. Mhm. So, aber Anwalt kannst du nicht. Ich war total überfordert damit, die ersten Gebührenrechnungen zu schreiben. Also gerade wenn es was Komplizierteres über irgendwas mitverglichen, was nicht anhängig war. Mhm. Ja, am Arsch. Mhm.
Total. So,
das Erste, was ich mir gegönnt habe, war ein mehrtägiges Seminar bei Godfather auf RVG, Norbert Schneider. Wie war es bei dir?
Sehr, sehr ähnlich. Also ich hatte glücklicherweise für mich vorher die Rechtsgebiete abgesteckt und wusste, in welche Richtung. Aber mehr wusste ich auch nicht. Also du bist dann da rausgegangen, das ist ja cool, wo gehe ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Normalerweise wartet ja nicht irgendwie dein Büro auf dich und sagt, hallo, du bitte hierhin, du gehörst genau hierhin und das läuft auch alles. Sondern du stehst dann da und denkst, ja cool, war ein harter Weg bis hierher, jetzt wäre ganz nett zu wissen, wie es denn weitergeht. Und das sind ja auch Sachen, weiß ich nicht, wie es bei euch war, aber so, dass das jetzt irgendwie thematisch vermittelt wurde, wie man jetzt am besten vorgeht, in welche Richtung man überhaupt geht, welche Fragen man zuerst stellt, weil man hat bestimmt auch einige, auch wenn man eigentlich ja aufgesucht wird von Mandanten, von Mandantinnen. In der Regel die mit den Fragen kommen, aber du selber hast ja auch einige und was machst du dann mit denen und bist dann aus dem Ref raus, hast den Titel, ich bin Anwalt und ja, ich versuche mein Bestes, aber so Ahnung von irgendwas bis dato gar nicht, mal ganz ehrlich. Kann das so mit meinem Bauchgefühl einigermaßen steuern, aber so Wissen, nee. Praktisches Wissen, woher denn? Habe ich nicht, ne?
Eben, finde ich. Und ich glaube, das geht im Prinzip jedem so. Und dann kann man sich aber ja die Frage stellen, warum wirst du so behandelt, als wäre es so in manchen Kanzleien? Es gibt in vielen Kanzleien kein vernünftiges Onboarding. Es läuft in vielen Kanzleien so, als wärst du jetzt Anwalt. Ja, du bist de facto Anwalt. Du weißt aber nicht, wie Anwalt funktioniert. Und warum ist das dann so? Ja, da kommt ein Aktenwagen in dein Büro. Du freust dich gerade noch. Hey, ich habe mein eigenes Büro. Ist ja mega cool, mega fancy. Postest das noch auf Instagram. Und dann kommt der Aktenwagen. Und es gibt kein Onboarding. Also bedeutet das doch, dass diese These in der Welt tatsächlich rumschwirrt. Nicht bei denen, die jetzt Anwalt sind, sondern bei denen, die einstellen, nicht bei allen.
Wenn du denn dann überhaupt in so ein Verhältnis gehst, also das habe ich auch von einer Freundin mitbekommen, dass sie da hingesetzt wurde, jetzt hier mach mal, Rechtsgebiete, die sie vorher auch so gar nicht abgeklagt hatte. Ich hatte das zum Beispiel anders, ich hatte ganz zu Beginn mich für eine Bürogemeinschaft entschieden, war dort selbstständig. Es gab niemanden, der Strafrecht übernommen hat. Und dann hast du manchmal auch andere Probleme, die du einfach nicht vorhersehen konntest, nämlich im Strafrecht gibt's auch Delikte, die sind netter, die darf man machen und es gibt welche, die darf man nicht. Das ist ja Schweinskram, das funktioniert nicht. Und dann hast du halt auch da Anfeindungen, sowas machen wir in dieser Kanzlei nicht und hast dann auf einmal Gefechte da auszufechten, die du einfach hast gar nicht kommen sehen. Und du dachtest, ich bin einfach im Strafrecht zu Hause, sehe mich nicht als Moralapostel, möchte das auch weiterhin nicht. Und dann wird aber die Kaffeepause vielleicht auch nicht die angenehmste, weil wie kannst denn du sowas machen? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Mach mal sowas Artiges. Entschuldigung, sowas wie Familienrecht, das ist halt, aber lag mir jetzt nun mal nicht. Und das sind halt auch so Kämpfe, die du auf einmal da ausfechten musst oder halt, dass dir gesagt wird, jetzt mach, was dir da vorgelegt wird, ob du das jetzt kannst oder nicht. Krieg's hin.
Ja, das heißt aber, die These ist fälschlicherweise oder beansprucht sie Geltung.
Ja.
So, das heißt, vielleicht mal an alle Kanzleien, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr Nachwuchsjuristen einstellt, achtet doch mal drauf, dass es wirklich gutes Onboarding gibt. An alle Nachwuchsjuristen da draußen, seht zu, dass ihr euch nächstes Jahr fürs Young Lawyers Camp anmeldet.
Unbedingt.
Und nach Zulassung, mein persönlicher Tipp, Fortbildungsveranstaltung, zap, 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 alles, was ihr kriegen könnt, mitnehmen. Das ist super wichtig, weil es ist nicht sichergestellt, dass man euch in der Kanzlei optimal an die Hand nimmt und euch beibringt, was es bedeutet, ein Anwalt zu sein.
Ja.
Also Eigenverantwortung übernehmen. Das ist Punkt eins. Und dann daran anschließend eigentlich noch eine schöne These, und die habe ich tatsächlich von ganz vielen gehört. Ich tausche mich ja viel aus mit Studenten, Referendarinnen, Referendaren. Und dann fragt man so, ja, und was hast du vor? Weißt du schon, in welche Richtung es gehen soll? Und ganz oft wird mir gesagt, ja, Großkanzlei. Großkanzlei. Das will ich machen. Das ist viel besser als kleine Kanzlei und viel besser als selbstständig. Was ist mit der These?
Also, es wird jetzt niemanden überraschen, dass, ich greife jetzt, glaube ich, mal vor, wir beide diese These Schwachsinn finden.
Korrekt.
Das liegt daran, dass wir beide unser Leben lang selbstständig oder Berufsleben lang selbstständig sind.
Der alte Mann sein Leben lang.
Ja. Also natürlich kann das Vorteile haben. Beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht eher Ressourcen dafür da sind, dich onzuboarden. Du wirst vielleicht nicht von Tag 1 auf Mandanten losgelassen und Mandantinnen losgelassen, sondern hast eher Recherchearbeiten zu leisten. Jetzt ist die Frage, liegt einem das?
Mega fancy.
Ja, total toll. Ich hätte Luftsprünge gemacht, wenn ich das hätte machen dürfen. Jeden Tag 8 Stunden irgendwo auf Back Online suchen. Kann mir nichts Besseres vorstellen.
Such mir mal bitte die 10.
Ehrlich. Wäre für mich nie was gewesen. Welch Wunder, ne? Ich möchte so rumlaufen, wie ich rumlaufe. Und ich will mir vor allem nicht von irgendwem vorschreiben lassen, wie ich meinen Job zu tun habe. Damit steigt ja dann auch die Erwartungshaltung. Klar, das Gehalt ist sicherlich deutlich jenseits von dem, was man sonst so als Berufseinsteiger, als Berufseinsteigerin kriegt. Aber damit steigen auch ganz klar die Erwartungshaltungen. Das ist, denke ich, etwas, was auch Fakt ist und was ja auch kein Geheimnis ist, um das mal anders zu sagen. Das ist ja nicht so, dass ich hier jetzt irgendwie eine Neuigkeit erzähle.
Ja, klar. Also nicht nur die des Arbeitgebers, sondern auch deine.
Ja.
Weil wenn du schon mit einem gewissen, jetzt mal ehrlich, alter Verwalter, ja. Golden Circle, ich habe gerade die Zahlen gelesen, da fange ich an zu weinen. Aber deine Erwartungshaltung ist ja auch, ey, wenn ich so einsteige, so, dann geht das ja ab jetzt steil nach oben. Hi, Partner-Track, da bin ich. Und das glaube ich, ist halt ein Problem. Wie siehst du das?
Ich sehe das recht ähnlich. Also könnte vermuten, dass der einzige Vorteil, den man tatsächlich da erhält, der finanzielle Aspekt ist. Aber dann hört das Ganze auch auf. Und ich glaube, man müsste auch mal ein bisschen hinschauen, was verkaufe ich dafür eigentlich alles? Privatleben, freie Entscheidungsmöglichkeiten. Was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Und bin ich wirklich bereit, nach der Ausbildung, nach dem Studium, nach dem Referendariat in ein Haifischbecken geworfen zu werden? Bin ich dem überhaupt gewachsen? Wie mache ich das mental, wenn von mir erwartet wird, am besten morgen hier im Kostüm mindestens mal einen Anzug, und wenn es im besten Fall ist, auch der Dreiteiler, den sehen wir besonders gerne.
Genau euer Ding, ne?
Verkauf ja, dich und auch alles, wofür du stehst. Und ich weiß nicht, also ich denke dafür lieber eigenständig und nimm dann auch Risiken auf mich, aber das sind einfach so Bereiche, in denen würde ich mich nicht wohlfühlen, und ich weiß auch nicht, ob sich damit wirklich jeder Referendar zum Ende hin da so einen Gefallen mit tut, wenn es bis dato auch noch nicht erlebt hat. Vielleicht war er zur Anwaltsstation mal dort und hat gemerkt, das ist genau mein Ding, ich mag's anonym, ich mag's formal, vielleicht aber auch nicht, vielleicht brauche ich doch mehr Handreichung und auch die Möglichkeit, ich weiß, es kommt gleich nochmal, aber auch Fehler zu machen, und das ist ein Klischee, das würde ich so definitiv nicht als wahr unterschreiben, auf gar keinen Fall.
Ja. To be fair, man muss jetzt hier natürlich ergänzen, es sitzen hier zwei Kollegen mit mir, die mit allem, was sie haben, dafür brennen, selbstständig zu sein. Das heißt, das muss ich jetzt mal kurz dazu sagen, das war eure ganz persönliche Sicht. Ich würde nicht pauschal, also ich würde einfach klassisch wie eine Anwältin antworten auf diese These. Es kommt drauf an. Es gibt Großkanzleien, die haben fantastische Nachwuchsprogramme, die haben großartiges Onboarding. Es gibt nicht die Großkanzlei, es gibt nicht alle Großkanzleien. Ich hasse alles, was pauschal ist. Das stimmt so nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, im Austausch mit ganz vielen, vor allem jungen Kolleginnen, habe ich sehr oft gehört, Steffi, ich bin so unglücklich hier. Ich habe alles dafür getan. Ich war so fleißig. Ich habe die Noten. Ich habe den Job. Es war mein Traumjob. Jetzt habe ich ihn und ich hasse ihn. So, also ich glaube, die Frage Großkanzlei oder Selbstständigkeit, ich kenne auch welche, die sind in der Selbstständigkeit nicht glücklich geworden, ist eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Und deswegen glaube ich, ist es eine sehr gute Idee, sich sehr frühzeitig ernsthaft damit zu befassen, welche Art von Anwalt will ich sein, welche Art von Arbeit will ich machen. Und vielleicht auch, das kam für mich auch zu spät, im REF wirklich gezielt zu testen, einfach auszuprobieren. Und das vielleicht zum Schluss zu dieser These, das ist mir immer ganz wichtig, weil so viele mich da um Rat fragen. Nicht, dass ich jetzt auf alles die Antworten habe, aber ich bin halt ein paar Takte älter. Wenn man den Traumjob vor Augen hatte, hat zugegriffen und hat ihn und stellt dann fest, oh mein Gott, ich hasse es. Ich kenne Leute zwei Wochen im vermeintlichen Traumjob, alles furchtbar. Dann ist es so und dann mach was draus. Ich glaube, wenn man als Berufseinsteiger nach sehr, sehr kurzer Zeit merkt, egal was ich mache, ich werde da nie glücklich mit, dann kann man die Reißleine ziehen. Man macht das noch ziemlich, ziemlich lange und ich finde das nicht schlimm. Und wenn aus dem privaten Umfeld sowas kommt wie, oh mein Gott, du bist damit gar nichts zufrieden, tolle Note, jetzt hast du deinen Traumjob und jetzt verdienst du viel Geld und das reicht Madame auch wieder nicht. Es muss dich glücklich machen. Und was das Umfeld dazu sagt, finde ich, ist relativ egal. Das jetzt mal so als kleine Randnotiz. Und nur weil man einen Traumjob hat, ich glaube, es ist eine Vorstellung von einem Traumjob. Ob es dein Traumjob ist, kannst du erst beurteilen, wenn du ihn hast.
Ja, korrekt. Das
ist vorher ist es eine Idee.
Ja, du hast ihn ja auch vorher noch nie ausgeübt. Also ja. Ein Gefühl, eine Tendenz, ganz sicher. Muss aber auch dazu sagen, also die Antworten, die ich jetzt gerade dazu gegeben habe, das sind tatsächlich die Erfahrungswerte nicht meiner eigenen, aber halt von Menschen, die mir sehr nahe stehen und die genau das für ihren Traumberuf gehalten haben und genau diese Rückmeldung nämlich kam. Ich gehe da nur noch weinend hin, jede Pause verbringe ich weinend und weiß auch gar nicht genau wohin und werde krank, wortwörtlich krank bei der Forschung. Natürlich kann das auch in der Selbstständigkeit oder in welcher Konstellation auch immer so passieren. Nur die Rückmeldung, die ich nun mal, jetzt nicht die Großkanzlei, was heißt das überhaupt, sondern dann doch ein paar mehr Mitarbeiter und ein paar mehr Formalia, die einfach eingehalten werden müssen und irgendwie, weil das durchweg halt doch dann immer wieder die Resonanzen. Ich finde, das spricht halt nun mal auch Bände.
Vielleicht das als Tipp, wenn ihr Vorstellungsgespräche habt. Man denkt ja immer, ah, was werden die mich alles fragen? Ich muss mich super gut vorbereiten. Auch der Arbeitgeber muss sich vorbereiten. Es ist absolut in Ordnung, im Vorstellungsgespräch Fragen zu stellen. Zum Beispiel sich zu erkundigen, wie ist denn bei euch das Onboarding? Wie läuft denn das dann ab? Ganz gezielt vorher nachfragen, weil der Arbeitsmarkt ist momentan so, auch der Arbeitgeber muss sich bei euch bewerben. Und ich kenne wirklich großartige Großkanzleien. Da ist es zum Beispiel möglich, in Teilzeit schwanger Partnerin zu werden. Gibt es. Es sind vielleicht nicht alle, gibt es. So, was habe ich jetzt? Ah, ich habe noch ein schönes Klischee oder eine These. Das wurde mir tatsächlich oft gesagt. Der oder die Kollegin, so ganz einfach, guck dir da alles ab. So musst du sein als Anwältin. Das sagt ihr, von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die lange am Markt sind, einfach alles abgucken. Ja oder nein?
Ich finde, alles abgucken, klare Antwort, nein. Ich glaube, ganz clever wäre erstmal zu beobachten, was ist denn da überhaupt der Vorteil, das ganz krass Positive, was ich rausziehen kann. Da würde ich mir vielleicht die Rosinen rauspicken. Ich glaube, schlichtweg kopieren ist nicht möglich, denn genau diesen Kollegen gibt es schon und wahrscheinlich macht er seine Sache in seiner oder in ihrer Form genau richtig und gut so. Ob das dann für mich selber genauso anwendbar wäre, wage ich denn dann doch zu bezweifeln, weil ich glaube, es gibt sicherlich viele Sachen, die man übernehmen kann oder abändern kann. Bin mir aber auch sehr, sehr sicher, viele Sachen sollte man komplett neu mit reinbringen, sei es zum Beispiel die Präsenz auf sozialen Medien. Da habe ich in der Bürogemeinschaft, die ich eingangs schon erwähnt hatte, eher negatives Feedback bekommen. Was soll das denn? Man muss jetzt hier keine Werbetrommel und so weiter rühren. Das bringt doch alles nichts. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich auch Neuem nicht verschließt, weil einfach Stillstand, und das wäre ja dann in diesem Moment so, du kopierst das, was jetzt irgendwie 40, 50 Jahre lang funktioniert hat, und genau so machen wir das weiter. Ich halte das für einen schlechten Ratschlag.
Nimm aber wir haben es doch immer schon so gemacht.
Ja, aber das war ja vielleicht nicht immer so gut. Und also was mir da als erstes zum Beispiel einfällt, war, ich duze sehr häufig meine Mandanten, insbesondere in den JVAs, weil ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich darauf ankommt, ob man sagt, Frau Markisch, wäre ganz cool, wenn Sie mir helfen. Oder Lena, ich habe hier ein Problem, das spricht sich irgendwie leichter hinter Gittern. Das machte man auch noch nie so. Also man muss ja schon irgendwie eine andere Ebene wahrnehmen. Und was soll das? Also wir reden hier mit Menschen, wir haben einen sozialen Beruf, unser täglich Brot ist, irgendwie mit Menschen in irgendeiner Form zu kommunizieren. Dass man dann sagt, das ist jahrzehntelang genauso ausgeübt worden. Puh, ich kann ja gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir diese jahrzehntelangen Traditionen dann doch irgendwie nach und nach durchbrechen. Dass wir eben genau in dieser Form hier sitzen können, weil das ist jetzt auch nicht das klassischste Anwaltsbild, was es vielleicht vor 100, 200 Jahren gab. So, und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass es einfach sich mehr öffnet.
Ja. So. Sieht Thomas ganz anders vor.
Ja, total. Unbedingt. Nein, das Einzige, was ich mir vielleicht abgucken möchte, oder eine der wenigen Dinge, die ich mir vielleicht abgucken möchte von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, sind die Tätowierungen an den Armen. Natürlich sind auch noch ganz viele andere Dinge gut, keine Frage. Aber wir entscheiden so viele Dinge im Alltag, in unserem Arbeitsalltag, ohnehin selbstständig. Das müssen wir, finde ich. Immer. Immer wieder. Am Ende kann mir auch kein Kollege der Welt abnehmen, rate ich einem Mandanten jetzt zu einer Klage, die vielleicht ein bisschen eher 60-40 ist, oder lasse ich's? Das ist letztlich meine Entscheidung. Und so müssen ganz, ganz viele andere Entscheidungen eben auch unsere eigenen Entscheidungen sein. Und ich kann keine eigene Entscheidung treffen, wenn ich nur kopiere, was alle davor auch schon getan haben. Dann ist es nämlich plötzlich nicht mehr meine Entscheidung, sondern dann ist es die Entscheidung, die schon mal irgendjemand getroffen hat. Und ich hänge mich halt dran. Das mag an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, sehr sinnvoll und sehr gut sein. Aber am Ende des Tages ist das vielleicht auch der Grund, warum das Bild unseres Berufsstandes das ist, was es ist. Und da sind wir jetzt so langsam dran, das zu ändern. Und das ist eigentlich ganz schön.
Ich finde das auch ganz schön. Ich habe mir abgeguckt, habe ich mir nicht wirklich was von Kolleginnen und Kollegen inspirieren lassen, finde ich ganz gut. Und ich durfte wirklich viel in meiner beruflichen Laufbahn, die ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern, wirklich viel lernen von sehr vielen klugen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich würde nie etwas nachmachen, ohne es selbst zu hinterfragen. Mhm. Weil ich schon wahrnehme in der Jura-Bubble im weitesten Sinn, gerade ab einer gewissen Generation, es ist halt super viel eingefahren. Es entspricht nicht dem Zeitgeist, weder wie man auftritt, noch wie man kommuniziert. Aber sich inspirieren zu lassen, finde ich super wichtig. Und da war zum Beispiel diese Veranstaltung heute ja richtig gut für. Und mir hat ein Panel sehr gut gefallen, Kommunikationsstrategien. Ja, natürlich lasse ich mich davon inspirieren. Aber hallo, das ein oder andere werdet ihr demnächst bei mir hören. Fand ich richtig, richtig gut. Aber ich glaube, ungefragt nachmachen ist einfach selten eine gute Idee. Und genau wie du es gesagt hast, Lena, du willst ja nicht dieser Anwalt werden. Du hast vielleicht noch nicht definiert, welche Anwältin du sein willst, wenn du anfängst. Aber das ist, glaube ich, Schritt eins. Und dann zu gucken, hey, das gefällt mir ganz gut. Die Kommunikationsstrategie finde ich gut. Oder die Art, mit Mandanten zu sprechen oder die Art, in den sozialen Medien aufzutreten. Abkupfern ist immer eine scheiß Idee, aber ich glaube auch blind nachmachen. Ja, inspirieren absolut. Lassen und gucken, was passt für mich.
Ja, absolut. Und wie gesagt, Rosinen rauspicken und dann kannst du ja auch formen, wie du möchtest. Und das kann man ja dann für sich anwenden oder halt auch nicht. Und es kann ja auch sein, dass es im ersten Moment funktioniert und dann merkst du, weiß nicht, irgendwie so ganz wohl fühle ich mich damit nicht. Ja, dann mach halt neu. Aber das ist halt auch, also du musst dich jetzt ja auch nicht.
Robo und Revolte sitzt hier auch im Publikum. Wenn es dir nicht gefällt, mach neu.
Hello, sehr gut, finde ich gut. Ja, und das ist es doch auch. Also müssen wir denn wirklich vorher wissen, okay, ich definiere mich als Anwältin so, darf ich das nicht meinen gesamten Berufsweg über auch mal anpassen? Vielleicht ändere ich mich ja auch nochmal zu teilen. Halt jetzt nicht so, ich bin stur bis zum geht nicht mehr, aber so ein paar Sachen werde ich bestimmt auch nochmal abändern und das ist doch auch okay so. Muss ich das vorher in Stein gemeißelt haben? Nein.
Abkupfern ist deswegen keine gute Idee, weil dann findest du nie ein vernünftiges Personal Branding.
Ja, genau.
Hier sitzen zwei hervorragende Beispiele für Personal Branding. Deswegen guckt euch wirklich auch mal die Homepages an. Fantastisch, ich bin ein Riesenfan von beiden. Deswegen sitzen sie hier. Und ich glaube, das wird häufig verkannt. Also wenn du einfach nachmachst, dann wirst du nie du selbst. Und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja auch marketingtechnisch sehr, sehr schlau, eben nicht einfach nachzumachen. Und nicht zu sagen, ja, die Homepage finde ich ganz gut, ich baue meine jetzt auch so auf und ich nehme auch so ein Foto und so. Ist ja meistens eine schlechte Idee.
Fällt doch auf. Fällt doch irgendwann auf. Ich meine, wenn du irgendwas anders machst, lockt es auch dazu, dass es da so Gegenreaktionen gibt, die man nicht hat kommen sehen. Ich habe das gestern schon mal bei 2, 3 Leuten angesprochen. Es gibt ja dann auch die Möglichkeit, wenn man dann nämlich was anders macht, dass dann irgendwo anders jemand aufschreit, ey, hallo, das geht so nicht, möchte mich beschweren. Das ist tatsächlich bei mir der Fall. Ein Grund dafür war mein Schuhwerk. Es war genau das, was ich heute getragen habe. Ist halt auch ein bisschen amüsant. Also es gibt halt wirklich Leute, die haben verdammt viel Langeweile. Wenn irgendwas anders läuft, dann fällt es auf. Und dann gibt es Beschwerden, die man halt hinnimmt oder halt auch nicht. Kein Quatsch.
Entschuldigung, wo zur Hölle hat sich jemand über Chucks beschwert?
Ja, aber da ist kein,
kein Scheiß.
Keine Panik, Leute, da ist Verlass auf eure Kammern.
Auf jeden Fall.
Die wissen das einzuschätzen, da passiert nichts. Weiß ich deshalb, erstens habe ich ja 5 Jahre für eine Kammer gearbeitet und zweitens rufen mich immer die auf Social Media sehr erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen an und sagen panisch, hat sich wegen dieser oder jener Sache jemand beschwert bei meiner Kammer? Das und das ist der Hintergrund, dann sage ich immer, ja, leg dich wieder hin. es ist in vielen Köpfen von älteren Kollegen noch sowas, ja, Werbung ist ja so gar nicht, aber es ist so viel erlaubt. Mhm. Es gibt Grenzen, die sollte man nicht überschreiten und das sind in aller Regel die des guten Geschmacks und der Berufsethik. Und ansonsten, ob du Chucks anziehst oder nicht, also es gibt unglaubliche Beschwerden und das sind fast immer Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Also es sind nie die Mandanten, die finden das meistens ganz cool, die haben dann weniger Angst vor dir oder vor dem ersten Termin bei dir.
Perfekt.
So, aber das mal so als Randnotiz. Wenn ihr sehr erfolgreich seid in den sozialen Medien, dann garantiere ich euch, früher oder später lernt ihr die wirklich netten Menschen in eurer Kammer kennen. Passiert gar nichts, weil das ist Kikifax. Das hast du vorhin kurz angeteasert, da will ich unbedingt drüber sprechen. Wie so ein bisschen Stichwort Fehlerkultur. Was sagt ihr zu der, wie ich finde, sehr steilen These, du musst immer sofort eine Antwort parat haben. Lass den Mandanten nie spüren, dass du was nicht weißt.
Sagst du doch mal.
Wie du möchtest.
Bitte.
Unterschreibe ich unter gar keinen Umständen so. Also es passiert sogar ganz regelmäßig, dass ich sage, hören Sie mal, da müsste ich nochmal selber recherchieren. Ich mache mir dazu Gedanken, melde mich dann zurück, wenn ich die Antwort dann parat habe. Das passiert ab und an mal, insbesondere weil, hattest du das jetzt eingangs mit den Sprachen auch erwähnt, da sind jetzt auch manchmal Menschen vor mir, die einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind, deswegen vielleicht auch in Rechtsgebieten nachfragen, ja, von denen ich schlichtweg auch keine Ahnung habe und auch auf Dauer keine Ahnung haben möchte, weil es einfach nicht so das ist, was mir liegt. Und es wäre völlig wahnsinnig, denen einfach erstmal irgendeine Antwort zu geben, die man mal so für richtig wahrnimmt oder vielleicht mal so aufgeschnappt hat. Nein, ich sage dann, ich müsste das nochmal recherchieren, ich würde dann nochmal nachsehen. Wenn Sie da andere Antworten zu haben möchten, tiefergehende Antworten haben zu brauchen in irgendeiner Form, dann wenden Sie sich bitte an irgendeine andere Kollegin oder einen Kollegen. Aber ich antworte nicht, wenn ich die Antwort nicht kenne. Also dann sage ich schon, ich weiß es jetzt auch schlichtweg einfach mal nicht.
Mhm. Total. Das habe ich auch im Grunde von Anfang an so gehalten. Aus mehrerlei Gründen. Zum einen, das ist tatsächlich so ein Punkt, da scheue ich mich, in die Haftung zu gehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber vor allen Dingen auch, das ist wieder so ein dummer, eigentlich so ein dummer Opa-Spruch, ne? Ehrlich wird am längsten. Aber es ist ja so. Also meine Erfahrungen sind an der Stelle, keine Mandantin und kein Mandant erwartet, dass ihr perfekt seid. Das erwartet ihr immer nur von euch selbst. Und ihr glaubt, dass andere das von euch erwarten. Aber ich garantiere euch, das erste Mal, dass ihr das anders macht, werden die Leute viel dankbarer sein.
Ja.
Weil die nämlich plötzlich merken, okay, da habe ich gar keine Rechtsmaschine vor mir sitzen. Nein, nein, da habe ich einen Menschen sitzen. Und die sagen mir nicht, ich weiß die Antwort nicht und sie kriegen von mir auch keine. Sondern die sagen, oh, sorry, also tut mir leid, kann ich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen, Bauchgefühl wäre das, machen Sie sich keine Gedanken. Das ist nicht meine finale Antwort. Ich melde mich in 2 Tagen nochmal. Dann habe ich es recherchiert und dann kriegen sie auch eine definitive Antwort. Die sind so dankbar. Und weil sie ja natürlich wissen, A, ich krieg noch eine Antwort. Und B, die stimmt dann auch. Das ist grandios. Also das ist wirklich die Erfahrung, die beste Erfahrung, die ich zu dem Thema gemacht habe. Und ich habe noch keine Mandantschaft erlebt, die gesagt hat, nee, das geht mir jetzt dann nicht schnell genug. Dann suche ich mir doch jemand anderen.
Und selbst wenn denen so wäre, vielleicht auch C, der jetzt gerade das A und B, auch für einen selbst. Also ich meine, wir kennen doch auch alle, wirklich alle diese unglückliche, undankbare Situation, die jetzt vielleicht nicht bei jedem mit den positivsten Erinnerungen verknüpft ist. Da hatten wir das schon mal, nämlich in mündlichen Prüfungen. Du musstest auf einmal auf jede Frage eine Antwort kennen. Es ist doch auch mal schön, dass die Prüfungen jetzt hinter uns liegen. Und die müssen wir jetzt in der Form einfach nicht nochmal wiederholen und es auch nicht selber von uns verlangen, dass man sagt, so, immer noch hier der Prüfer. Nein, das ist mein Mandant, meine Mandantin, die möchte mit mir zusammenarbeiten oder halt auch nicht. Beides ist in Ordnung. Also zu sagen, ich prüfe etwas nach, ich möchte ganz sicher gehen, ist jetzt ja auch alles andere als irgendwie Humbug.
Und davon abgesehen, das ist auch ein schöner Lackmustest, ob ihr das Mandat tatsächlich wollt.
Ja, voll.
Weil ich garantiere euch, wenn die in der Erstberatung schon auf alles sofort eine Antwort wollen, das sind genau
nervig.
Die. Ja, genau. Das sind dann auch genau die, die eine Mail schreiben und 5 Minuten später anrufen. Haben Sie meine Mail schon gelesen?
Ist die Akte schon da? Hallo? Warum dauert denn das so lange genau. Bei der Justiz? Kann doch nicht wahr sein.
Und von daher, das ist wirklich, in den paar Situationen, in denen das dann anders war, war das tatsächlich für mich auch der Moment. Gut, das lässt sich als Selbstständiger immer einfacher sagen, wo ich gemeint habe, passen Sie auf, ich stelle Ihnen keine Rechnung. Bitte, da ist die Tür. Suchen Sie sich jemand anderen, der das Ding für Sie fertig macht. Ich bin's nicht. Wir passen einfach nicht zusammen. Auch das ist Selbstschutz und verdammt wertvoller Selbstschutz. Mhm. Mal so nebenbei.
Ich fand einen Punkt eben gerade richtig gut, den du gesagt hast. Die Erwartungshaltung, die hat überhaupt keiner. Das ist nur in unserem Kopf. Und das glaube ich auch. Und ganz ehrlich, warum sollte man etwas von einem Anwalt erwarten, was ich in keinem anderen Bereich erwarte? Ganz ehrlich, du gehst zu deinem Hausarzt und sagst, mir ist irgendwie echt, ich bin immer so müde. Ja, sagt der zu dir, der guckt dich an und sagt, ja, das ist offensichtlich eine Hormonproblematik. Ich glaube nicht, der sagt auch zu dir, müssen wir ein paar Tests machen, ich rufe sie an, wenn die Ergebnisse da sind.
Ja.
Du gehst in deine Werkstatt, weil dein Motorrad komische Geräusche macht. Ich habe gerade Batterieprobleme. So, oder Elektrikprobleme. Ja, habe ich mein Motorrad in die Werkstatt geschafft. Und der Meister versucht eine Sofortdiagnose. Das geht aber nicht immer. Und dann sagt er zu mir, Steffi, ey, muss ich auseinandernehmen? Muss ich auch ans Diagnosegerät anschließen? Das dauert ein bisschen. Ich sag dir Bescheid. Ja, glaub ich deswegen, dass der Mann unfähig ist? Nee, ich fahre dann im Auto nach Hause und sag, ja, dann warte ich wohl.
Ja.
So, und wir glauben, warum soll das anders sein? Und ich glaube auch, das ist nur in unserem Kopf. Und ich habe das auch noch nie erlebt, dass wenn ich zum Mandanten sage, du kannst es ja auch nett machen. Also das, wissen Sie was, das ist eine richtig gute Frage. Habe ich heute gerade keine Antwort drauf. Ich habe sie aber morgen.
Ja, genau.
Und dann denkt vielleicht der Mandant am Ende sogar noch, ach guck, ich dachte mir ja, dass mein Problem besonders kompliziert ist. Weil sonst hätte ich es ja alleine hingekriegt. Ich glaube, das ist sehr klug und ich glaube, jede andere Reaktion ist unseriös und wie du sagst, haftungsträchtig. Und ich habe das tatsächlich erlebt schon bei einigen Kollegen, dass sie dann anfangen rumzueiern und rumzudrucksen. Was du damit verursachst, ist im schlimmsten Fall ein Haftungscase. Und zum anderen, du lässt einen völlig verunsicherten Mandanten zurück, weil der erwartet von dir eine klare Ansage.
Ja.
Und wenn du anfängst rumzueiern, um zu vertuschen, dass du was nicht weißt, hat der auch nichts davon.
Null. Überhaupt nicht.
Gebt doch mal irgendwie Feedback im Publikum. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr nicht ad hoc eine Antwort parat hattet? Hand hoch, okay. Wer von euch hat es offen zugegeben? Fast genauso viele. Und jetzt mal Feedback, bei wem ist daraufhin was Schlimmes passiert? Oh, null. So, wir haben das, ich fasse das für euch nochmal, die es nicht sehen könnt, nochmal zusammen. Und auch die YouTube-Zuschauer können es ja nicht sehen, weil wir das Publikum nicht filmen. Es haben sich doch fast alle gemeldet. Jeder hat schon mal was nicht gewusst. Fast alle haben das offen kommuniziert und bei keinem ist hinter irgendwas Schlimmes passiert. Das vielleicht mal so als kleiner Mutmacher am Rande.
Auch.
Die, Die Wahrheit ist manchmal gar nicht so schlecht.
Auch für die Studis und Refis, das mit dem, ihr habt nur 5 Stunden Zeit, um eine Klausur zu lösen, das ist danach rum. Also das kommt dann nur vielleicht in den Gerichtsterminen manchmal, in ganz wenigen Fällen wieder, wenn so, das wirst du wahrscheinlich noch öfter haben als ich, wenn so irgendwas, wenn die dann doch anfangen, irgendwas Doofes zu labern. So, aber in allen anderen Situationen habt ihr, welch Wunder, Zeit. Das ist geil. Das ist perfekt. So, und deswegen,
also hast du mir noch Bonuskarte, Entschuldigung. Ich muss das jetzt mit meinem Mandanten besprechen erstmal.
Ja, genau. Das ist quasi die übertragene, du kommst aus dem Gefängnis freie Karte.
So ein bisschen. Daran anknüpfend so ein bisschen der Ratschlag von älteren Kollegen. Jedem passiert mal ein Fehler im Mandat. Aber sorg gefälligst dafür, dass der Mandant das nicht mitkriegt.
Du hattest gerade schon mal die Floskel, ne? Ehrlich, werd am längsten und in diesem Fall auf jeden Fall zugeben. Also ich finde, das ist ja der erste Teil der These. Fehler dürfen passieren, genau. Aber Mandanten bekommen so oder so heraus, dass was falsch gelaufen ist. Sich dann da irgendwie versuchen rauszuwinden, zu vertuschen, schwierig. Also ich hatte das in einem Fall, wir hatten das gestern auch schon mal ganz kurz angesprochen, ganz zu Beginn war auch so eine These, nimm alles an, um da irgendwie, hab da einen dummen Fehler gemacht, ein Fall tatsächlich auch angenommen, schwierig, und hab das dann auch sehr schnell gemerkt und hab dann meinen Mandanten angerufen, hab gesagt, hören Sie mal, Herr so und so, tut mir schrecklich leid, das und jenes ist passiert, hätte ich so nicht annehmen dürfen. Mein Fehler, habe dann erklärt, was da schiefgelaufen ist, einfach mal zu erklären, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Natürlich hat er jetzt keine Luftsprünge gemacht, aber auch er sagte, naja, das kann ja mal passieren. So, und jetzt stelle ich mir vor, wie wäre das Telefonat gelaufen. Ich hätte den einfach völlig gegen die Wand rennen lassen, hätte am Ende gesagt, ja, naja, sagen wir so, ich hätte es von Anfang an sagen können, weil es mir der Fehler aufgefallen ist, aber irgendwie wollte ich sie lieber anlügen. Uncool. Also auch da einfach versetzt in die Rolle des Mandanten. Ich hätte doch auch lieber gewusst, hier ist ein Fehler passiert, um da vielleicht irgendwie noch was retten zu können. Vielleicht kann es auch ein Kollege, dem dann dieser Bereich auch liegt, nur angelogen zu werden und dann auch noch zu merken, irgendwie, das geht ja auch ein bisschen Hand in Hand, dann auch noch den Mandanten so ein bisschen für dumm zu verkaufen, der merkt das sowieso nicht. Weiß ich nicht. Also ich finde, da zum Beispiel wäre legitim zu sagen, hören Sie mal, Kammer XY, ist das so normal? Dürfen Ihre Kollegen das hier so? Dürfen die mir einen vom Pferd erzählen, wenn doch klar ist, hier ist Bockmist passiert? Oder sollte man da nicht vielleicht sagen, ja, ruf mal meine Versicherung an?
Ja, oder viele Dinge lassen sich ja auch so klären. Also in ganz, ganz vielen Fällen braucht es die Versicherung ja am Ende gar nicht. Ja. Weil, oh Wunder, wenn man das offen kommuniziert, und ich gebe zu, das funktioniert nicht immer zu 100%. Wir sind alle menschlich. Es gibt auch Situationen, da sagt man hier, wenn bis 5 die Infos nicht da sind, dann mache ich es nicht. Und dann ist 6 und dann kommen die Infos noch. Und dann denkt man sich, ja, okay, jetzt mache ich es doch noch. Aus Berufsethik quasi heraus. Und dann klappt es halt doch irgendwie nicht. Das ist scheiße. Das ist dann auch manchmal schwierig, das so 100%ig irgendwie durchzubringen und dann entsprechend mit den Mandantis Entschuldigung,
zu klären. Ich finde das so niedlich.
Aber der Punkt ist, glaube ich, am Ende des Tages lassen sich ganz, ganz viele Fehler mit den Mandantis besprechen und klären, und am Ende hört die Versicherung davon nie was, weil die trotzdem zufrieden sind oder gerade auch deswegen manchmal zufrieden sind, weil die sagen, ja, wissen Sie was, wir haben jetzt dafür eine Lösung gefunden, und eigentlich finde ich das viel cooler, oder in meinem Fall meistens, weißt du was, das finde ich viel cooler, dass du ehrlich zu mir bist. So, warum, ja, okay, ist jetzt blöd gelaufen. Gut, jetzt habe ich das Glück, dann geht's bei mir in der Regel nicht um Freiheit oder Knast, so. Also
da
das war in dem Fall
nicht
jetzt
passiert.
Auch nicht.
Dann
genau.
Ja,
nein, klar, ich habe das schon
keiner
so verstanden.
Eingebuchtet worden. Aber ich schreibe ihm echt ehrlich, jedes Jahr zu Weihnachten schreibe ich ihm eine Karte. Hallo.
Noch 6. Schaff mal.
Aber nein,
Kinder noch,
das ist Das ist natürlich leichter, wenn es in Anführungsstrichen nur um Geld geht. Klar. Aber das ist durchaus sinnvoll, das so zu machen. Und wie gesagt, man spart sich das eine oder andere Telefonat mit der Versicherung.
Ich glaube, es ist ein Stück weit auch einfach Selbstschutz, das ehrlich zu kommunizieren. Weil viele meinen ja, das ist eine unangenehme Situation, das möchte ich mich nicht aussetzen. Würde mich da gern drücken. Der Witz ist, wenn du versuchst zu vertuschen und es zu verheimlichen, das wird dauerhaft eine sehr unangenehme Situation. Weil entweder hast du das Mandat weiter und versuchst, den Fehler wieder auszubügeln. Es kommt ja darauf an, in welchem Stadium dir was passiert. Oder du musst ja irgendwie ein Ergebnis kommunizieren, ohne dass die Schuld dir zufällt. So, und das kannst du nicht überzeugen, weil du nicht die Wahrheit sagst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so gering, dass der Mandant vielleicht auch woanders hinwechselt. Oder dass du das Mandat weiter betreuen musst und musst die ganze Zeit fortgesetzt unaufrichtig mit ihm umgehen. Also es kommt natürlich drauf an, was man für ein Mensch ist, aber mir wird das echt Stress machen. Und dann hast du die ganze Zeit irgendwie Sorge, ploppt das nochmal auf?
Ja.
Ploppt das nicht nochmal auf? Und deswegen, ich bin immer ein Freund davon, klare Verhältnisse zu schaffen. Dann ist es halt mal passiert. Und wenn du nichts, entweder kannst du das so kommunizieren und sagen, das und das ist passiert. Und ich arbeite gerade wie folgt an einer Lösung des Problems.
Ja.
Und dann schauen wir mal, ob wir das wieder hinkriegen. Es tut mir sehr leid. Wenn es endgültig ist, ja, dann meldest du deine Versicherung. Dafür hast du die und du zahlst da auch ziemlich viel ein.
Und noch was, vielleicht ganz kurz, weil es mir eingefallen ist noch. Das Schlimmste sind die Kolleginnen und Kollegen, es sind in der Regel Kollegen, deswegen hat sich das jetzt eigentlich nicht gelohnt, ausnahmsweise mal, die nach einem verlorenen Prozess einfach sagen, ja, das Gericht war schuld.
Klassiker.
Euch ist überhaupt nicht, also ich spreche jetzt mal ausdrücklich in die Kamera zu denjenigen, die das tun. Oh. Euch ist überhaupt nicht bewusst, was ihr dem Rechtsstaat damit antut, by the way. Nur mal so, weil was sendet das für ein Signal an Leute, die in diesem Rechtsstaat nun mal leben und die sich darauf verlassen, dass ihr euren Job gemacht habt? Und die Richterinnen und Richter natürlich auch, klar. Was bedeutet das? Ja, der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr. Ja, ist doch Kacke. Und das nur, weil ihr gerade einen Fehler gemacht habt, irgendwo in dem Mandat. Wir können es uns gerade echt nicht leisten. Ich werde schon wieder so generell, ne?
Nein, ich freue mich gerade total, weil eigentlich hätte, ich glaube wahrscheinlich, ich hatte den Gedanken gerade auch und ich hätte es auch noch reingekommen. Ehrlich gesagt, weil das liest du dauernd wirklich auf Social Media.
Ja.
Ja, hat mein Anwalt mir auch gesagt, der Richter war total voreingenommen. Und du musst ja noch nicht mal einen Fehler gemacht haben.
Nein.
Es gibt ja einfach von vornherein Verfahren. Du hast nicht 100%.
Nee.
So, dann kommt noch irgendwas, das hast du, damit hast du nicht gerechnet. Aber das dann auch ehrlich zu kommunizieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du jemandem erklärst, aus diesem und jenem Grund konnten sie diesen Anspruch hier jetzt nicht durchsetzen, dann versteht der das vielleicht und dann kann er es auch akzeptieren. Wenn du allerdings sagst, ah, der Richter, ey, mit dem habe ich immer, das war eigentlich klar. Also hatten wir von Anfang an keine Chance. Danke für diesen Punkt.
Gerne.
Rechtsstaatsfans, Team
ja.
Rechtsstaat.
Auf jeden Fall.
Unbedingt. Das ist total wichtig. Und natürlich gibt es, also das gehört für mich schon auch dazu, zu sagen, das ist jetzt meine Auffassung und vielleicht stützt die, oder wird die gestützt von der Rechtsprechung, die ich kenne oder gelesen habe oder recherchiert habe. Aber seien Sie sich bitte immer bewusst, dass Recht auch anders ausgelegt werden kann und dass selbstverständlich das keine Garantie dafür ist, dass das Gericht unserer Auffassung folgt. Aber dann kann ich das erklären. Dann
ja,
habe
Urteil
ich die Möglichkeit.
Erklären. Super fancy.
Dann habe ich die Möglichkeit, wenn die dann fragen und sagen, hier, ja, wie schaut's aus? Was ist denn, warum waren die denn jetzt gegen uns? Dann sage ich, die waren nicht gegen uns. Die sind einfach von einem anderen Sachverhalt überzeugt. Oder die sind von einer anderen Rechtsfolge aus dem Sachverhalt überzeugt. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen und das heißt nicht, dass der Rechtsstaat nicht funktioniert. Nur die Zeit sollte man sich nehmen. Das ist übrigens Zeit, die ich nicht abrechne. By the way, nur mal so, ne, als kleiner Hinweis. Da bin ich ausnahmsweise mal wieder sehr, 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 sehr altbacken. Ich habe einen Eid geschworen auf das Grundgesetz und darauf, dass ich das verteidige. in gewisser Weise.
Das ist nicht altbacken, das ist super modern.
Dankeschön. Hm.
Das ist ja, du, vielleicht wirst du, da, das wäre super cool, wenn du damit jetzt krass zum Trendsetter wirst.
Das wäre schon cool. Das wäre einer der wenigen Trends, die ich sehr gerne setten würde, ehrlich gesagt. Also abgesehen von Bandshirts im Kanzleialltag, das fände ich auch ziemlich gut, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist auch ein anderes Thema. Eine These hast du vorhin ganz kurz schon reingeworfen, aber ich finde, wir greifen die nochmal auf.
Welche?
Du hast gesagt, am Anfang hast du Mandate angenommen, die du besser nicht hättest annehmen sollen. Mhm. Und das hörst du ja auch immer von vielen. Ja, am Anfang, ey, mach mal einfach alles. Ist ja nicht so, dass du dein Kanzleischild raushängst und dann kommen die Mandanten. Also am Anfang, nimm mal mit, was du kriegen kannst.
Habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, wie das dann so gelaufen ist. Nicht ganz so gut.
Hast du es einmal gemacht oder mehrmals?
Es ist mehr als einmal passiert, weil ich ja irgendwie da den Rat nicht hinterfragt habe und dann irgendwie auch die Panik kam. Das war dann aber zum Glück irgendwann so ein Bereich, aus, das konnte ich dann ganz gut wieder loswerden. Würde ich auf gar keinen Fall nochmal so machen. Also ich sage nicht, dass es immer so festgebohrt sein muss. Okay, es kann nur noch in diesen Bereichen sein. Es kann doch auch mal tatsächlich sein, dass dich was anderes interessiert. Du einen Fachanwaltslehrgang mitmachst und sagst, oh krass, hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass das irgendwie so ein Thema ist, was in das ich auch reinwachsen kann. Blind jedes Mandat anzunehmen, völlig losgelöst von irgendwelchen Themen, auf gar keinen Fall. Und ich bin mir sicher, würde man da nicht die Kraft investieren, sondern sich zu vernetzen mit Kollegen. Das hatten wir heute auch schon mal. Irgendwie andere Wege für sich zu finden, Leute jetzt nicht penetrant aufzusuchen und sich da irgendwie anzubiedern, aber halt schon, man wird immer irgendwie in seiner Bubble, und das muss nicht nur diese Jura-Bubble sein, die wirst du in irgendwelchen Formen im privaten Leben immer haben. Ich halte es fast für fast ausgeschlossen, dass man nicht seine Kernbereiche abdecken kann, ohne dass man vorher alles angenommen hat, da sich irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, Namen zu machen, sondern einfach genau da reingeht, was einem selbst liegt, wo zumindest am Anfang man das Interesse liegt und dann darauf weiter aufbaut. Aber blind alles anzunehmen. Vor allem, du hast ja solche Mandatsverhältnisse jetzt auch nicht nur so zwei, drei Wochen und sagst, dann ist der Quatsch ja eh wieder weg. Im schlimmsten Fall ziehen sich die Dinger über Jahre hinweg und dann sitzt du da in irgendwas fest, was dir so Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, übelst schlechte Laune bereitet und wirst es einfach nicht mehr los. Boah, ey, und wenn das jetzt dein alltägliches berufliches Leben wäre, ja, dann Prost Mahlzeit. Wie lange willst du das machen? Furchtbar. Also ich habe es mehr als einmal gemacht. Insgesamt war es 4 Mal. Alle 4 ganz schnell wieder, bitte nicht hier, bitte nicht hier. Und hat da wirklich was gefleht. Ey, ich zahle am liebsten einen anderen Anwalt, aber Hauptsache du gehst hier weg. Ich will das nicht mehr machen. Ich kam ganz glücklich aus der Nummer raus, hätte auch anders laufen können. Ich würde nicht dazu raten, falls es noch nicht angenommen ist, blind alles anzunehmen, was einem gar nicht liegt. Das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Aber
kannst du
das
nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, nee, also ich finde das nicht so gut. Ich finde das Quatsch, um das mal ganz klar zu sagen.
Ich kann auch nur davon abraten. Ich habe das auch gemacht am Anfang, habe mich furchtbar, heute kann ich echt drüber lachen, mich dolle blamiert vor einem Richter. Vor einem und demselben 3 Mal. Wir haben dann aber sehr nett telefoniert. Ich hatte Glück, es war ein sehr netter Kollege. Wer das ausführlich, die ausführliche Version davon hören will, dem verlinke ich mal das Shame-Special mit Ines bei Jura und Trash. Da haben wir uns nämlich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Was ist eigentlich peinlich? Warum ist uns was peinlich? Und was ist uns beruflich schon Peinliches passiert? Spoiler. Einiges. Das verlinke ich mal. So, deine Auffassung. Alles annehmen.
Nein. Das war die Kurzfassung. die Langfassung ist, sagen wir mal, etwas komplizierter beziehungsweise komplexer eigentlich eher. Also es gibt schon Randbereiche, die mit den Bereichen zu tun haben, die ich mache, die halt immer wieder anfallen. Also wenn ich im Urheber- und Medienrecht irgendwie mit Bands zu tun habe, dann ist das natürlich, oder mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun habe, dann ist das natürlich nicht nur der Verlagsvertrag, der da geprüft werden will, sondern natürlich hängen da auch mal andere Verträge dran. Also so ein Sponsoring-Vertrag mit irgendwie einem Hersteller von Becken oder was weiß ich, ne? So Kram halt. Das kann man dann noch machen, und zwar deswegen, das war immer meine Überlegung dahinter. Erstens, Wie viel Zeit brauche ich, um dieses Thema einzuarbeiten? Zweitens, wie oft wird diese Frage wohl noch an mich gestellt werden? Und drittens, ist sie so eng mit meinem eigentlichen Gebiet verknüpft, dass ich davon ausgehen kann, dass selbst wenn sie nicht gestellt worden ist, oder wie viel Bock habe ich darauf, selbst diese Frage zu lösen? So, das ist es eigentlich eher. Wenn ich diese drei Fragen für mich positiv beantworten kann, das heißt, ich werde vielleicht 2 Stunden darin investieren, diese Frage zu lösen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich total irre und dann 2 Tage da dran sitze, klar. Aber, ich sag mal, ich brauche dafür 2 Stunden. Das ist etwas, potenziell wird mich diese Frage noch ein paar Mal ereilen, wenn ich dahin komme, wo ich hinkommen will, nämlich, dass ich regelmäßig mit Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt trete und vielleicht irgendwann auch sagen kann, ey, ich habe übrigens schon 10 davon gemacht. Das kann ich dann ja irgendwann sehr offen kommunizieren oder 50 oder 100 oder wie auch immer. Und drittens, wenn mir das Spaß macht, was ich da tue, dann mache ich das auch gerne. Und wenn diese 3 Fragen positiv sind, dann nehme ich das an. Alles andere mache ich nicht. Und es gibt ja auch andere Wege, als auf das Mandat zu warten. Das vielleicht auch. Also es gibt ja auch andere Mittel und Wege, in den jeweiligen Rechtsgebieten tätig zu sein und damit gutes Geld zu verdienen, ohne den ganzen Tag nur in der Kanzlei zu sitzen und Däumchen zu drehen. Man kann ja auch, beispielsweise über im Arbeitsrecht jetzt über Seminare mit Betriebsräten oder auch auf Arbeitgeber zu gehen und sagen, hey, passt auf, ne, was sind denn so eure Themen? Wie schaut's denn aus? Braucht ihr gerade irgendwie mal für irgendwas? Und meine Güte, dann macht man das vielleicht 1-2 Mal zum Lernen für Umme. Oder geht in irgendwelche Jugendzentren und gibt da Vorträge zu, was weiß ich. So, ne? Also ich gab in Würzburg gibt's ein Jugendzentrum, da spielen auch öfter mal Bands. Natürlich habe ich da schon mal angefragt, die haben sich blöderweise noch nicht zurückgemeldet. Aber natürlich habe ich Behof. Natürlich habe ich da schon mal angefragt, so, wie schaut's aus? Hättet ihr Bedarf oder hättet ihr Interesse daran, dass ich mal so einen Workshop halte, so, worauf müsst ihr denn achten bei so einem Verlag-Label-Deal? So, was sind so die Knackpunkte, die euch erwischen können? Das sind einfach Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, dadurch ein Netzwerk schon längst aufzubauen und gleichzeitig vielleicht noch den ein oder anderen Euro schon mal zu verdienen, ohne Aktenarbeit zu machen, ohne auf das Mandat zu warten in dem klassischen Sinne. Und da ist aber eure Zeit am Ende viel effektiver genutzt. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Also klar wird das dann eine Überbrückungsphase geben, die absolute Scheiße sein kann. So. Das ist im Übrigen eh so ein Learning aus der Selbstständigkeit. Es gibt Monate, die sind einfach Kacke. So, da steht dann am Ende minus 1.500 Euro auf eurer Gesamtabrechnung, weil ihr ja übrigens die Räume bezahlt habt und eure Kanzleisoftware bezahlt habt und blöderweise ging dann noch irgendwas anderes ab. So, ja, natürlich gibt's auch mal Scheißmonate. Gleichzeitig gibt's dann auch Monate, da denkt er, geil. Da ist jetzt irgendwie, da sind jetzt 8.000 Euro rein, also plus am Ende des Monats. Das ist normal. Also auch das vielleicht so kurz. Und von daher, nein, nicht jedes Mandat annehmen, weil nicht jedes Mandat hilft euch am Ende des Tages.
Ich glaube, das war auch noch ein ganz, ganz wichtiger Rat zum Schluss. Ich glaube, wir hätten noch ganz viele Thesen und Klischees, aber ich habe auf die Uhr geguckt und ich bin mega stolz, weil ich weiß nicht, wenn ihr es nicht gehört habt, aber eigentlich sind meine Episoden immer ein bisschen länger. Und ab und zu passiert es, dass eine so richtig lang ist. Wir haben einen einsamen Zeitrekord aufgestellt, Thomas und ich, und haben erst am Ende der Aufzeichnung gemerkt, ja, was da passiert ist. Wir haben es geschafft, die 2-Stunden-Marke zu knacken. Keiner weiß, wie es passiert ist.
Nein, gar nicht. Gar nicht.
Keine Ahnung. In diesem Sinne, ich würde einfach festhalten, ich glaube, das braucht ein Follow-up. Vielleicht knöpfen wir uns dann remote noch mal ein paar andere Thesen vor.
Gerne.
Liebe Lauscher, werft einen Blick in die Shownotes. Ich packe euch da noch ein paar Infos rein zum Young Lawyers Camp. Das wird nächstes Jahr auch stattfinden. Seid dabei. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Und die beiden Gäste hier neben mir, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ich danke dem Publikum, das eigentlich, glaube ich, heute gar keine Flaschen umgeschmissen hat. Nur ein Handy ist geflogen. Bin stolz auf euch. Das ist richtig, richtig guter Schnitt. Ich würde sagen, das war das Young Lawyers Camp 25 aus Düsseldorf. Und danke euch beiden.
Vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank euch allen.
Dankeschön. Gerne wieder.